Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Gänsehaut, dem Gruselformat, das euch die meiste Zeit tatsächlich seit der Existenz dieses Formats hinabführen wird in die Geheimtipp-Ecken der Welt der Horrorspiele und manchmal auch ein bisschen Horrorfilme. Was ich damit sagen will, ist eigentlich, wir sprechen hier ganz oft über Spiele, die eigentlich kein Arsch kennt, und meistens stellt sie heraus, es gibt einen guten Grund, warum die keiner kennt, mit Ausnahme von heute. Heute haben wir euch wieder so eine, ich sag mal so eine Perle, eine kleine Perle haben wir euch rausgezogen, und die ist tatsächlich gar nicht so übel. Über die werden wir sprechen, aber vorher, hallo, mein Mitpodcaster Nils Ehring.
Hi, grüß dich, ja. Ja, ich bin auch, also für mich war es mal wieder einer der Tipps von Dom. Wenn man ein bisschen guckt, also es scheint schon, der Titel, den wir heute haben, nicht ganz unbekannt. Das haben wir mal wieder den ganzen Let's Playern und YouTubern zu verdanken. Da gibt's ja durchaus so spezielle Leute, die wirklich jedes Horrorspiel, was irgendwie rauskommt oder noch nicht umgedreht wurde, das auch nochmal behandeln. Und ja, heute noch mal ein bisschen recherchiert, ich war geschockt, wie viele auch bekannte Let's Player da dieses Spiel schon gemacht haben. Bietet sich vielleicht auch an, weil es ist kein ellenlanges Spiel, das kann man schon mal vorwegnehmen, ja.
Ja, das ist wirklich, das ist eines von diesen kleinen Minispielchen, möchte man fast sagen. Night's Link heißt es, ein Spiel, für das ich habe jetzt gar nicht ehrlich gesagt auf die Uhr geguckt, aber zum Durchspielen, ich sag mal, 20 Minuten ja, höchstens. 20 Minuten höchstens, dann bist du durch. Kannst du auch nicht allzu viel falsch machen. Und kostet 3,29 €. Also eines von diesen süßen kleinen Horror-Minispielchen, von denen ich wirklich sagen muss, Nils, die mag ich ja eigentlich ganz besonders. Wir hatten hier auch schon einige davon im Podcast, und das finde ich immer sehr angenehm, die zu spielen, weil du brauchst nicht stundenlang, um da durchzukommen. Die fühlen sich noch ziemlich lange immer frisch an, und es langweilt auch nicht so wirklich. Und die entlassen einen oft mit so einem, weiß ich nicht, mit so einem Gedankenanstoß, dass du drüber nachdenkst, was ist hier eigentlich gerade passieren.
Genau, also vor allen Dingen, es ist ein Spiel der Stimmung, finde ich. Also gar nicht so viel mit, also erwartet jetzt keine Berichte von großen Jumpscares oder sowas. Sowas in der Form gibt es gar nicht, sondern es ist eher so ein Spiel, was so eine sehr düstere, ja, so eine Grundstimmung in mir auch ausgelöst hat. Ja. Und das hat dann aber auch gereicht für 20 Minuten. Klar, also es hätte auch noch eine Stunde oder so sein können, aber also es war trotzdem ein angenehm, unangenehmes Spielerlebnis, um das mal so auszudrücken, ja.
Ja, ich bin auch tatsächlich erstaunt, so wie du berichtet hast, dass das Ding bei Twitch und so entdeckt und gespielt wurde, weil wenn man nur auf die Steam-Seite geht, könnte man meinen, das ist tatsächlich so ein Krabbelkistenspiel, das kaum jemand mitbekommen hat, denn das Spiel erschien im August des letzten Jahres und hat bis heute nur 72 Reviews versammeln können, die sich zumindest bei einem sehr positiv einpegeln. Also man könnte ja eigentlich meinen, das ist ein absoluter Geheimtipp, und würde auch weiterhin behaupten, wenn man nicht jetzt unbedingt diese Streamer da verfolgt hat und Streamerin, dann kennt man es eigentlich auch nicht. Also ich bin da auch eher zufällig drüber gestolpert.
Genau, ich verfolge das ja auch nicht, was sie da so machen, größtenteils, daher war es mir halt auch nicht bekannt. Bist du drüber gestolpert bei Steam, oder wie bist du drauf gekommen, genau?
Ich bin tatsächlich bei der Suche nach einem neuen Spiel für unser Format, für unser Schönes, bin ich drüber gestolpert, und zwar aus einem ganz besonderen Grund, kann ich hier direkt mal anreißen, weil das ist durchaus wichtig, wenn man dieses Spiel sich vorstellen will, wegen des Looks. Da schossen mir nämlich Screenshots entgegen, die aussahen wie von der PlayStation 1 abfotografiert. Hm. Und das ist auch der Look des Spiels, sehr grob polygonal, wenn man so will. Alles ein bisschen eckig und kantig, und es sieht auf eine gewisse Weise altbacken aus. Wir hatten darüber schon mal hier im Podcast, glaube ich, bei einem anderen Spiel drüber gesprochen. Aber um es nochmal hervorzuzehren, ich persönlich mag diesen Look total gerne, weil er sich nicht zuletzt irgendwie verboten anfühlt. Das hat sowas, also weniger was Nostalgisches, weil PlayStation 1 habe ich auch nicht so viel bei mir rumstehen gehabt damals. Aber ich sehe diesen Look, und es fühlt sich so verboten an, so roh und irgendwie so nicht poliert. Das mag ich sehr gerne.
So aus der dreckigen Ecke des Internets, ja, so ein bisschen hervorgekramt. Und man sieht's dem Spiel sogar auch noch an. Ich mag diesen Look auch. Wir können ja gleich später nochmal, werden wir auch nochmal drüber sprechen, über den speziellen Look, so, weil es halt, es lässt Raum für das eigentlich Wesentliche. Ja. Also wenn du man nutzt ja gerne den Begriff, so ein Grafikblender. Man ist dann sehr schnell abgelenkt von Details oder hier, oh, die Texturen, was man da alles erkennt und so weiter. Ich meine, auch das hat natürlich seinen Reiz, gerade in dem Spiel, was in einem Horrorspiel, weil es vielleicht auch diesen Horrorkosmos vergrößert. Man bekommt mehr kleine Details, um da auch mehr einzutauchen, so, aber hier war es, also der perfekte Look. Wir werden ja über das Spiel sprechen. Ich finde, das passte richtig gut dazu, ja.
Ich finde es auch toll. An der Stelle, ich glaube, ab jetzt müssen wir eigentlich, wir werden dennoch kurz über das Hauptmenü sprechen, weil ich mag das sehr gerne. Danach im Grunde wird sie es kaum vermeiden lassen, mit Spoilern um uns zu werfen, weil wir haben schon gesagt, das Spiel ist nicht sonderlich lang. Und wenn wir dann schon beschreiben, was in den verschiedenen, ja, ich sag mal, Momenten des Spiels passiert, da verrät man dann schon sehr viel. Das ist eigentlich im Grunde dann schon ein Spoiler. Und dann werden wir auf jeden Fall auch über das Ende sprechen müssen. Und deswegen würde ich allen Menschen da draußen raten, die Interesse an diesem Spiel haben und es selber erleben wollen, gönnt euch die 20 Minuten und die 3 Euro irgendwas und spielt das und kehrt dann wieder zu dieser Besprechung zurück. Ansonsten werden wir hier aber auch so farbenfroh nacherzählen, dass diejenigen, die es nicht selber spielen wollen, trotzdem was davon haben.
Genau, und selten hat diese Warnung mehr Sinn gemacht, weil normalerweise haben wir dann auch mal Spiele, die gehen 3 bis 6 Stunden oder noch länger. Hier lohnt sich wirklich, hier kann man wirklich kurz pausieren, das Spiel in 20 Minuten mal durchspielen oder auch zweimal und dann kann man einfach wieder zurückkehren und man verbraucht da nicht viel Zeit bei, ja.
Ja, da würde ich sagen, fangen wir doch einmal mal an mit dem besagten Hauptmenü, weil das mag ich ganz gerne. Man wird sich fragen, warum denn jetzt ausgerechnet das Hauptmenü, Dom? Aber ich habe festgestellt in den letzten Jahren, dass ich eine große Passion entwickle für schöne Hauptmenüs, die mehr sind als einfach nur ein Standbild und dann die verschiedenen Optionsmöglichkeiten. Ich liebe Hauptmenüs, Nils, die schon so einen Teil des Spiels vorwegnehmen oder also aus der Spielwelt heraus sich ergeben. Ein tolles Beispiel, und ich glaube, da hat meine Liebe, obala, für dieses Thema so ein bisschen angefangen, ist das Hauptmenü von The Last of Us 1. Das hast du wahrscheinlich gespielt, oder?
Ja, klar. Ja, ist es dieses Fenster-Sims?
Exakt. Ja, okay. Es ist das Fenster, ein Fenster in einer überwittert apokalyptischen Umgebung, durch das der Wind hindurch saust und dann wird so ein altes Laken da immer so ein bisschen aufgeweht und das ist so ein tolles Hauptmenü. Gibt's ganz viele dieser Art da draußen und Nightslink, das gliedert sich da so ein bisschen ein, weil das Menü ist auch eines, das sich aus der Spielwelt heraus ergibt und das auch auf eine gewisse Art und Weise bewegt ist. Man schaut hinein in einen sehr dunklen Raum, also wie gesagt, wir sind im Hauptmenü, in einen sehr dunklen Raum. Auf der rechten Seite dieses Raumes steht ein Tisch und auf diesem Tisch scheint eine Art Tonbandgerät, ein altes, zu stehen mit Kassetten drumherum und dann führt ein Kabel von dem Tonbandgerät durch den Raum offenbar zu einer Wand gegenüber und verschwindet in der Wand. Und das ist die Situation vom Hauptmenü. Das ist, wie gesagt, eine Szene, zu der wir dann im Spiel auch nochmal kommen. Aber das mochte ich sehr gerne, Nils. Wie hast du dich denn beim Onboarding quasi gefühlt?
Fand ich auch cool. Was noch dazu kommt, oder korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ich meine, es gibt noch so ein Grundbrummen. Also es gibt so einen Grundton, der so auch schon mal so leicht verstörend wirkt. Ich war natürlich erstmal, war ich interessiert, was sehe ich da eigentlich gerade und dieses Kabel, was da zu der Tür führt und so. Man darf nicht vergessen, häufig ist das bei den Spielen so, das Hauptmenü kommt ja, wenn man ein Spiel durchgespielt hat, ploppt das Hauptmenü wieder auf. Und selten hat das mehr Sinn ergeben, nachdem man mal das Spiel durchgespielt hat, als in diesem Moment. Weil dann erkennt man nämlich auch diese ganzen Motive, die man in dem Spiel, was wie gesagt nur so 20 Minuten geht, dann auch auftauchen und deren Bedeutung. Also ich fand das, beim ersten Mal hat es einfach nur Interesse geweckt und als ich es dann durchgespielt hatte und es dann wieder dann das Hauptmenü wieder aufploppt, habe ich mir gedacht, ah, okay, das war das, das ist das und das ist das. Und also es macht im Kontext des Spiels sehr viel Sinn. Hat bei mir, also ich war jetzt nicht total begeistert, also natürlich fand ich es cool, es hat auf jeden Fall schon mal, der Amerikaner sagt, it set the stage, ne? Also es hat schon mal so die richtige Stimmung erzeugt bei mir auch so.
Ja. Also ich bin jetzt auch nicht vor Begeisterung ohnmächtig und aus dem Fenster gesprungen oder so, aber ich dachte mir, ach guck mal, das ist doch auf jeden Fall mehr als einfach nur Optionen, Start, Laden und sowas, sondern das gefiel mir gut. Und ich mag auch übrigens das Bild, das ist ein, finde ich, ganz schön starkes, weil es was mit der Fantasie macht, dieses Bild von, da führt ein Tonbandgerätkabel zu einer Wand und scheint dann dort irgendwo durchzugehen. Weil man ja sich automatisch fragt, was wird denn aufgenommen, was sich hinter dem Raum da befindet und Geräusche macht. Das fand ich ein ganz tolles Bild.
Und als Horrorfan, man ist ja, ich meine, das weißt du ja auch, wenn man tausende Filme und Bücher gelesen hat, man fängt direkt im Kopf durch zu kategorisieren, woher kenne ich das? Was könnte das jetzt bedeuten und so? Und mein Gedanke, ich musste häufig an den Film Session 9 denken, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, da geht es auch um Kassettenaufnahmen, die so eine ganz komische Wirkung auch beim Betrachter des Films auch auslösen und so weiter. Und dann Tonbandaufnahmen. Natürlich gingen mir dann erstmal die ganzen Horrorfilme in Erinnerung, wo es um irgendwelche Aufnahmen von paranormalen Ereignissen oder sowas ging. Und also sowas setzt direkt so eine Assoziationskette bei mir los, ne? Und man fängt dann an zu fantasieren, was kann das alles bedeuten und so weiter auch. Ja,
ja, super cool. Also da war ich großer Freund. Nicht so ein großer Freund war ich von einem Geräusch, das zu hören ist. Ich hatte dann Kopfhörer übrigens aufgesetzt. Hast du auch mit Kopfhörern gespielt?
Nee, ich habe ganz normal über Lautsprecher, ja. Ja,
ja. Ich hatte Kopfhörer auf und es gibt ein sehr unangenehmes, spitzes Geräusch, wenn man durch die verschiedenen Optionsdinger durchschaltet. Das ist sehr unangenehm. Ich habe es auch gerade wieder im Ohr. Ich mag das überhaupt nicht. Das war so ein bisschen irr. Und dann drückt man auf ein neues Spiel und da kommt was Interessantes, Nils. Da will ich dich mal fragen. Und zwar sagt das Spiel dann Folgendes, sinngemäß, Nightslink hat kein Save-Feature, sondern muss am Stück durchgespielt werden. Wie findest du das? Also wenn ein Spiel dir direkt von vornherein sagt, hier, es kann nicht gespeichert werden, du musst am Stück durchspielen.
Mein erster, ganz pragmatisch, mein erster Gedanke war, ja, dann wird's ja wahrscheinlich nicht so lang sein. So, ne? Also, ich bin, ja, man ist es halt so gewohnt, normalerweise die Einblendung, wenn dieses Symbol erscheint, da, ich habe ja auch eure Ladebildschirmfolge auch gehört, da habt ihr das ja auch thematisiert, so, ne? Wenn dieses Symbol erscheint, dann bitte nicht die Konsole ausschalten und so. Man ist es schon sehr gewohnt, dass das jetzt da nicht auftauchte. Andererseits, man ist auch ein bisschen so dieses Untypische wiederum auch schon gewohnt von Horrorspielen, so, ne? Also, ich habe da jetzt gar nicht so viel reingelesen, muss ich sagen.
Ich habe mir gedacht, zum einen, so ein bisschen ähnlich wie dein Gedanke, nur anders. Ich habe gehabt, hoffentlich ist es nicht so lang. Was ist, wenn das jetzt so ein 4-Stunden-Ding ist? Ich weiß es ja nicht. Zum anderen aber fand ich das auch ganz spannend, weil man sitzt dann, finde ich, doch ein bisschen aufmerksamer vorm PC. Man merkt, wie man sich selbst so ein bisschen aufrichtet aus seiner Garnelenhaltung und irgendwie sich so ein bisschen, also ich zumindest, mehr konzentriert, weil ich ja auch das Gefühl bekomme, wenn ich nicht speichern kann, kann ich ja auch nicht Fortschritt abspeichern. Das heißt, alles, was hier passiert, wird auch vielleicht sogar so ein bisschen, weiß ich nicht, wichtiger werden. Stellt sich heraus, nee, das ist es nicht. Aber theoretisch hat mich das in so eine gewisse Alarmbereitschaft versetzt.
Ja, also wir können schon mal vorwegnehmen, es hat keine Permadeath-Funktion oder irgendwas, dass man dann einfach wieder von vorne anfangen muss. Also, geil, Spoiler, es gibt einfach keine Bedrohung, oder dass man selbst sterben kann oder dergleichen. So.
Ja.
Das war zumindest mein Eindruck und deswegen daher der und vor allen Dingen der Hauptansatz der Entwickler ist meine Vermutung einfach, man soll das am Stück erleben und einfach nicht die Möglichkeit haben, mal irgendwo zu speichern, dann am Abend nochmal zurückzukehren und es dann durchzuspielen, sondern das ist ein Erlebnis, weil es ist ja schon, wie gesagt, sehr kurz, aber dass man dann auch in Gänze dann auch an einem Stück erleben soll. Und das ist der Hauptaugenmerk dahinter diesem Ansatz.
Ja. Und jetzt würde ich sagen, Nils, ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen die Struktur des Spiels und dann können wir ja über unsere Beobachtung und unsere Empfindung reden. Was hältst du denn davon? Also was da eigentlich passiert?
Gerne. Also vielleicht erstmal das Allgemeine und dann würde ich gerne, weil mein Moment war die erste Aufblende, nämlich das erste Bild, was man dann eigentlich auch sieht. Vielleicht können wir dann darüber auch nochmal kurz sprechen. So. Ja,
ja. Genau. Okay, dann erzähle ich erstmal im Groben, was hier eigentlich passieren wird in den nächsten, jetzt kann ich es schon mal verraten, 4 Kapiteln. Und zwar im Grunde ist es eigentlich ein ganz einfacher Spielablauf. Man beginnt das Spiel offenbar als eine Art Bote in einem Hotel, in einem Hotelstockwerk. Alles ist ziemlich düster gehalten und man versteht relativ schnell, man hat eine Aufgabe und offenbar besteht die Aufgabe darin, zu einer bestimmten Anzahl von Hotelzimmern zu gehen. Die Hotelzimmernummern hat man sich notiert im Spiel und die mit Kassetten zu beliefern. Und diese Kassetten, die hat man von Anfang an mit dabei. Dann läuft man da zu den verschiedenen Türen, klopft da an, gibt die Kassette durch. Die Leute sagen auch was zu einem, die da wohnen. Und dann erledigt man so die Aufgaben durch. Und dann landet man in einem neuen Bildschirm, in dem sieht man sich plötzlich sich selbst sitzend an einem Tisch. Und an diesem Tisch nimmt man offenbar neue dieser Kassetten auf, die man eben verteilt hat. Dann macht man das ein paar Mal, dann kehrt man ins Hotelzimmer, in die Hoteletage zurück und macht genau das Gleiche wieder. Dieses Mal allerdings hat sie so ein bisschen das Hotel-Design, sage ich mal, verändert. Es sieht alles so ein bisschen düsterer und dunkler aus. Und dann macht man aber diesen Job wieder, kehrt danach wieder zurück in den Aufnahmeraum, macht wieder neue Kassetten, kehrt wieder ins Hotel zurück. Und dieses Mal, darüber werden wir nochmal gesondert sprechen, sieht es im Hotel gehörig anders aus. Und von dort ausgehend kommt es dann auch zum Finale des Spiels. Und das ist im Grunde die gesamte Struktur des Spiels. Man merkt, das ist ziemlich linear. Man übernimmt einfach diese Botengänge. Man kann nichts falsch machen dabei. Man kann höchstens einfach absichtlich bei anderen Türen klopfen, was aber eigentlich nicht viel bringt. Und dann arbeitet man sich so zum Ende des Spiels durch. Das ist die Struktur, passiert alles aus der Ego-Perspektive, wie gesagt, in dieser PlayStation-Grafik. Und von hier aus kommen wir jetzt nochmal zu den Details, die uns da besonders aufgefallen sind. Und da hast du schon gesagt, du würdest gerne drüber sprechen, die erste Aufblende und wie man in das Spiel reinkommt.
Genau, vielleicht nochmal ganz kurz nochmal zum Aufbau. Also das Ganze ist unterteilt, kann man schon sagen, in 4 Akte. Also ja. Jeder Akt beginnt mit einem erneuten Besuch in diesen Korridoren oder Hochhausfluren, sage ich jetzt einfach mal. Und diese Akte sind dann auch damit verbunden, es gibt so die einzige Außenszene, natürlich ganz am Ende gibt es dann nochmal eine andere, so, wo man mit dem Motorrad nachts unterwegs ist und auf komplett leeren Straßen entlang.
Das verbindet das so ein bisschen, ne?
Genau, das ist so der verbindende Faktor zwischen dem Ganzen. Aber vielleicht erstmal genau wie du schon sagtest, ich würde gerne über den Anfang sprechen, weil ich nämlich, es gibt ja so eine Art Aufblende und dann sieht man zum ersten Mal diesen Korridor. Das ist dann der Akt 1. Und zu diesem Zeitpunkt, das weiß man noch nicht, mit jedem Akt, voranschreitenden Akt, wird dieser Korridor düsterer, die Lichtverhältnisse verändern sich, das wird alles dunkler. Mein Eindruck war auch, da ist immer mehr Unrat, der rumliegt, es ist einfach auch, es wird immer dreckiger so. Und die erste Aufblende ist halt schon, man sieht diesen Korridor mit den ganzen bezifferten braunen Wohnungstüren davor. Du hast so, man sieht so Schimmelflecken an den Wänden, es liegen auch so Müllsäcke herum. Du hast es auch schon gesagt, man hört so ein Babygeschrei, was so durch eine der Türen zu einem so ans Ohr dringt. Das ist übrigens so ein Aspekt, der, ich meine sogar zu Beginn von jedem Akt, ist immer dieses Babygeschrei zu hören.
Ja,
so.
Tatsächlich, ja.
Und ich bin da auch, man ist so konditioniert, ich war erstmal Max Payne. Ne, das war mein erster Gedanke, weil dieses, sobald irgendwie so ein Baby gejault ist, denke ich dann immer so, wo ist die Nabelschnur, auf der ich laufen muss? So, ne, so ein bisschen so in die Richtung. Ja. Ja, das ist ja die Szene aus Max Payne. Ja, genau. Ja. Und mich hat da sofort, ich fand es erstmal mega geil. Ich bin halt selber auch ein Kind der PlayStation 1-Ära. Ich habe mir gedacht, so, boah, das erinnert mich total an diese vorgerenderten Hintergründe von Resident Evil 1. Ne? Also vor allen Dingen diese Mischung aus diese gerenderten Hintergründe und diese Polygonfiguren oder dass alles halt einfach ein bisschen eckiger ist. So. Und ich habe im Abspann, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, da steht sogar, dass da ist der sogenannte PSX, die sogenannte PSX-Render-Pipeline. Ja. Das ist ein Emulator wohl für Unity, der darauf spezialisiert ist, dass du halt deinem Spiel so einen typischen Grafiklook von der PlayStation 1 geben kannst. So, das heißt also, das war schon eine sehr ja bewusste Entscheidung. Man weiß ja, Unity kann durchaus auch richtig geil aussehen, also wenn wir jetzt mal so über den Grafikfaktor sprechen. Aber hier war wirklich eine sehr bewusste Entscheidung dazu, das muss dreckig, das muss pixelig aussehen und das muss irgendwie zu der Stimmung des Spiels passen. Und das hat perfekt gepasst, meines Erachtens.
Ja, ich mochte auch diese Idee, dass du da alleine in diesem Hotel rumstehst und ohne, dass es dir explizit gesagt wird, sofort verstehst, was du machen musst. Du kannst mit dem Mausrad dein Inventar durchwechseln, hast 2 Gegenstände im Grunde dabei. Zum einen, wie gesagt, die Kassetten, bei denen ich ehrlich gesagt am Anfang gar nicht richtig gesehen habe, was das eigentlich sein soll. Sieht so ein bisschen aus wie Steaks oder irgendwie was anderes. Und zum anderen hast du so einen Notizzettel in der Hand. Und auf dem Notizzettel sind 3, ich glaube, am Anfang sind es 3 Zimmernummern draufgeschrieben. Und ich finde, das ist halt so toll. Das ist so minimalistisch, aber du verstehst sofort, was du machen sollst. Und dann suchst du dir diese Wohnungszimmer da und klopfst daran. Und dann kommt die erste Überraschung. Die Leute, die in diesem Zimmer drin sind und mit dir dann sprechen ganz kurz durch die Tür hindurch, die sprechen in einer sehr verzerrten, fast schon roboterartig klingenden Stimme und die sagen ziemlich mysteriöse Dinge. Bei deinem ersten Besuch kommen dann sowas wie, hey, bringst du den Stoff oder was? Was hast du eigentlich davon, wenn du das machst? Naja, ist mir auch egal. Du bekommst sehr schnell das Gefühl, du bist so eine Art Drogendealer. Und das mochte ich sehr gerne, dieses Gefühl von, ich weiß, was ich tun soll, nämlich dieses Zeug da verteilen. Aber ehrlich gesagt, mehr weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht mal, was übrigens der Titel des Spiels bedeuten soll. Darüber können wir vielleicht auch mal kurz sprechen. Hast du dir Gedanken drüber gemacht, was eigentlich Nightsting bedeutet?
Also ich behaupte schon, meine Englisch-Skills sind eigentlich ganz gut bis sehr gut so. Und ich habe dann mir gedacht, also ich kann damit nichts anfangen. Gehst du mal auf die einschlägigen Browser-Lösungen und guckst mal, ob das irgendwie übersetzt kriegt. Und hab da auch keine Übersetzung zu gefunden so. Es ist jetzt keine wortwörtliche Übersetzung, aber irgendwie sowas wie so ein Nachtvagabund, ne, so durch die Nacht, durch die Nacht streifen und irgendwie die Nacht rumkriegen, indem man so von einem Zimmer zum nächsten geht, so. Aber ich fand das auch interessant, weil ich hatte auch genau den gleichen Prozess, nämlich mein erster Gedanke war, okay, ich bin irgendwie Drogendealer, das ist irgendwie eine alternative Droge, die hier irgendwie, das ist so eine Audiodroge, weil die sprechen ja auch davon hier, ist das jetzt mein Stoff und so. Das geht schon sehr in diese Richtung, aber dann habe ich gedacht, ja, okay, dann wird das ja noch weiter erklärt. Aber dann wird halt auf dieser Basis wird nicht die Geschichte vorangetrieben, sondern es wird eigentlich wieder, diese Erklärung wird eigentlich, je weiter man in der Geschichte voranschreitet, immer wieder weggenommen. Das, aber ja. Man merkt auch so, das ist keine Droge. Die macht zwar irgendwas mit den Leuten, denen man die Kassetten bringt, aber man ist auch kein Dealer in der Form. Und das hat dann wieder so ein bisschen anfangs diese Sicherheit, die ich hatte, wo ich dachte, okay, das ist meine Rolle, das ist meine Funktion in dem Spiel, dann wieder so aufgeweicht, wo ich dann wiederum nicht wusste, so, ja, was ist das wirklich so oder worum geht's jetzt hier, ja.
Ich habe bei dem Titel gemerkt, ich habe den die ganze Zeit immer irgendwie falsch oder zumindest alternativ gelesen. Ich habe ja immer Knights Link gelesen und Knights Link, also zusammengeschrieben natürlich, ich habe immer gedacht, einmal Knights, also die Nächte im Plural und dann Link, also die Verbindung von verschiedenen Nächten.
Ja.
Das habe ich immer gedacht und dann kam ich aber auf die Idee, wie du auch, dass man das auch anders lesen könnte. Knight, die Nacht und dann Slink, der Schleicher, also der Nachtschleicher. Und das fand ich irgendwie ganz gewitzt, dass irgendwie beides möglich ist. Aber genau, jedenfalls, ich war auch am Rumrätseln, was soll das eigentlich? Die Leute geben einem auch nicht viel Input. Und im Grunde dachte ich mir, eigentlich könnte es doch das schon gewesen sein. Wo kommt hier Horror und Grusel mit rein? Mhm. Und ich finde, der erste Moment, wo es wirklich dann gruselig wird, ist diese Überlegung, nachdem man die ersten Kassetten ausgeliefert hat, sitzt man in diesem Aufnahmezimmer und an seinem Tisch, packt alte Kassetten raus aus dem Aufnahmegerät, packt neue rein, überspielt die, packt die wieder raus und sich dann vorzustellen, was nehme ich hier eigentlich für die Leute auf? Und das war, das finde ich, der erste Moment, wo ich so ein bisschen einen Schauer bekommen habe, weil, wie gesagt, wir sitzen im selben Raum, den wir auch im Hauptmenü gesehen haben, das Aufnahmekabel läuft in einen Raum, den wir nicht einsehen können und ich fragte mich die ganze Zeit, was recorden wir eigentlich für die Leute? Was geben wir denen da eigentlich?
Das, also, mich hat die Geschichte immer wieder so an so ein bisschen an David Lynch erinnert, so, ne? Also dieses, dem Zuschauer so den Boden unter den Füßen immer wieder wegnehmen, auch wenn man, also, in dem Moment, wo man glaubt, jetzt habe ich es verstanden, ziehe ich ihm wieder den Boden weg und dann bin ich wieder in so einer, auf so einer Suche, die muss ich wieder von Null anfangen, so. Und mich hat das Spiel sehr so an, auch an die Ästhetik von Lynch auch erinnert. Musste ich auch immer wieder dran denken. Ich weiß nicht, ob du da auch so eine Assoziation hattest.
Mhm, total. Es war auch ein Gedanke von mir. Ich musste auch sagen, was auch sehr surreal war, eine Gestalt, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die aber von Anfang an in dieser Spielwelt auch anwesend ist. Im Grunde die einzige Gestalt, die auch noch da ist, weil die Leute im Hotelzimmer, die zählen nicht so richtig, weil von denen bekommt man nichts mit, also keine Körperlichkeit. Und zwar im Rahmen dieser Dienstbotengänge, die einer durch dieses Hotelstockwerk führt, sehen wir dann kurz vor Ende unserer Route eine Figur, der so ein bisschen aussieht wie John Wick, lehnend an einen Hotelflur. Also der ist einfach im Flur unterwegs und steht da und raucht. Genau. Und der bewegt sich kein bisschen, sondern nur sein Kopf folgt unseren Bewegungen. Also der Kopf fixiert uns die ganze Zeit. Und beim ersten Begegnen kann man mit ihm auch gar nicht sprechen. Es gibt keine Möglichkeit, mit ihm zu interagieren. Wenn man ihn anklickt, dann kommen nur so drei Pünktchen. Also er schweigt uns einfach an. Er nimmt auch keine Kassette entgegen. Und ich finde, das hatte auch ein ganz besonderes Geschmäckle. Also diese Figur, die da offenbar beobachtet und auch sehr selbstsicher und selbstbewusst da rumsteht, mit der wir aber nicht interagieren können und die man auch schon so gruselig sehen kann, wenn wir in diesen Hotelgang einbiegen und dann steht er ja schon am Ende des Ganges, fand ich ein tolles Bild irgendwie.
Stichwort Bild ist noch cool. Das erste Mal, wo man in diesen Raum, also visuell geführt wird, wo da diese Audioaufnahmen passieren, wo man selber die Kassetten ja mit dieser, ich sag mal, dieser Raumatmo bespielt. Das war auch cool gemacht, nämlich du siehst diesen Raum wie so ein kleiner Punkt in der Mitte des Bildschirms so. Und dann wird der so, als ob man mit der Kamera drauf fährt. Aber eigentlich ist es eher so, dass der Raum wird so ans Auge rangeführt, wird immer größer. Und dann irgendwann, also so, dass die Kamera quasi ist dann hinter deinem Kopf, sie geht nicht ganz rein, so dass also quasi von der Third Person in die First Person. Aber und dann wird dieser Raum immer größer und dann sieht es wie so ein kleiner Schuhkarton. Ne? Und da sitzt der dann und dann kommt so ein, ich sag mal, Schnitt. Und dann sitzt man in dem Moment dann auch schon an dem Kassettenrekorder, so ein ganz altmodischer mit so einer roten Record-Taste. Ne? Den kennen vielleicht noch einige noch aus ihrer eigenen Kindheit so. Und das fand ich visuell auch ziemlich cool, weil du hast nur so einen Punkt in der Mitte des Bildschirms und dem nähert sich dann, also das Spiel bringt das immer näher an dich ran so und dann erst erkennst du, ah, das ist ein anderer Raum, hier wird irgendwie was aufgezeichnet oder sowas. Auch das fand ich cool. Später gibt's dann die Momente, wenn du sitzt dann einfach nur noch da an dem Platz, weil man kennt dann die Szene, es ist wieder die Aufnahmeszene so. Das fand ich auch ein sehr starkes Bild auch, ja.
Total. Ich mochte das sehr. Es ist echt ein tolles Bild. Und dann wird das Ganze ja so eskaliert, was mir auch so gut gefallen hat. Man kehrte dann wieder zurück für den zweiten Botengang. Mhm. Und da sind die Leute alles schon so eine Spur abgefuckter, die nach unseren Kassetten verlangen. Also sie werden ungeduldiger, sie brabbeln so ein bisschen verzweifeltes Zeug. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, das Zeug, das wir denen geben, die Kassetten, da muss irgendwas drauf sein, was die offenbar zutiefst bestürzt, verwirrt, irgendwie auf jeden Fall nichts Gutes mit ihnen macht. Und so ein Drogeneffekt hat, die brauchen mehr davon. Hast du da eigentlich mal dir während des Spielens schon überlegt, was ist eigentlich auf diesen Kassetten drauf?
Nicht wirklich, ich hab gedacht, dass vielleicht das könnte der große Reveal sein, dass dann am Ende irgendwie läuft da nur noch dieses Mal so ein Tape mal durch, so ein Band oder sowas. Aber auch das gar nicht, sondern man fängt ja eher doch so Ideen zu entwickeln über die ersten, also die Gespräche oder die Dialoge, ich will nicht sagen Dialoge, weil der Protagonist, den man selber spielt, der hat keine Stimme, sondern es sind immer nur die anderen, die mit einem sprechen, so auch. Was ich übrigens auch eigentlich toll fand, dieses Gefühl der Einsamkeit, ne? Also diese eigentlich, man selbst ist alleine in der Nacht unterwegs, auch auf den Straßen, diese, wo man mit dem Motorrad fährt. Man kann da, meines Erachtens kann man nicht selber auch nicht richtig steuern so, sondern man ist da quasi wie so auf Schienen, aber man ist ständig alleine unterwegs. Und selbst dieser eine Typ, der da in dem Flur steht, der sagt ja am Ende einen Satz, das ist nicht wirklich ein menschlicher Kontakt irgendwie, ne? Also der einen irgendwie da aus der Einsamkeit zieht. Und auch die anderen, alle sind in ihren Wohnungen, keiner verlässt die Wohnung, kommuniziert wird nur an der Tür, und wenn irgendwas ausgetauscht werden sollen, die Türen haben alle so Klappen in der Mitte und da tut man dann auch immer die Kassetten halt rein. Die haben später nochmal eine Bedeutung für den letzten Akt, da sprechen wir dann nochmal drüber so, aber also so ein unangenehmes Gefühl der Einsamkeit hat sich da bei mir auch breit gemacht, so fand ich.
Ja, total. Ich kam auch nicht so wirklich drauf. Ich hatte mir mal notiert, vielleicht, weil das ja alles so eine bedrückende Welt ist. Und man hat auch das Gefühl, man befindet sich in so einer dystopischen Zukunftswelt, dass wir dann auch vielleicht sowas aufnehmen, was in diese Welt passt. Ich dachte immer so, wir nehmen Stille auf vielleicht. Also, dass wir einmal eine Kassette aufnehmen, die nur Stille enthält, was wir den Leuten geben. Und weil das ist etwas, was in dieser wilden Dystopie nicht gibt, aber irgendwie passte das nicht zu dem, was die Leute dann gesagt haben, weil einer sagt auch an der Tür, er war kurz davor, alles zu begreifen, aber dann hat es irgendwie doch nicht mehr, jetzt läuft er irgendwie, fühlt er sich, als würde er mit dem Kopf gegen eine Wand stoßen, er braucht mehr davon. Irgendwie passte das nicht zu der stille Logik. Dann habe ich einfach weitergespielt, dann kommen wir wieder, ne, jetzt quasi das zweite Interludium, sind wir wieder in dem Aufnahmezimmer, machen neue Kassetten und fahren dieses Mal wieder mit dem Motorrad durch die Nacht, und da passiert was, was vorher nicht passiert ist, und zwar läuft jetzt eine Figur, und ich meine, das ist die Figur, die wir vorher rauchend im Hotelraum gesehen haben.
Ah, okay, so habe ich sie nicht erkannt, soweit. Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, die läuft über die Straße, während wir mit dem Motorrad vorbeisausen. Übrigens, die Motorradszene, super geil sieht die aus mit dieser PS1-Grafik, richtig toll. Und dann läuft diese Figur über die Straße. Man kann das Motorrad auch ein bisschen steuern in dieser Sequenz. Ich habe versucht, den anzufahren, um irgendwie zu interagieren, aber es hat nicht funktioniert, nee. Und das fand ich toll. Das war wieder so ein Schauermoment, wo ich gemerkt habe, das Spiel beginnt so langsam zu eskalieren. Also irgendwie passiert gerade was, was irgendwie schlimmer wird sein könnte als das, was wir vorher gesehen haben. Und ich hatte recht, weil wir sind jetzt, glaube ich, im dritten Akt, wir kehren dann ins Hotel zurück, und da passiert eine ganz krasse Sache, finde ich. Man verteilt wieder die Kassetten, alles sieht noch schlimmer aus. Und dann ist bei Tür Nummer 96, wo uns beim zweiten Durchgang schon eine Frau an der Tür gewarnt hat, dass nicht alle Bewohner hier im Haus freundlich und nett sind. Die Tür steht offen. Und das fand ich krass, weil man die ganze Zeit ja nur geschlossene Türen versorgt. Die Tür war offen. Man geht in die Tür rein bei 96 und man sieht so eine kleine, ich habe das einfach mal so genannt, eine Soundbox. Also die erinnert mich an so eine Bluetooth-Bar, mit der man Musik hören kann. Da liegt so ein kleiner schwarzer rechteckiger Stein oder was.
Ja.
Liegt auf dem Bett eine Blutlache und aus diesem Soundbox-Ding kommt Babyschreien raus. Und das war ein krasser Moment.
Das war, was mich dann noch als erstes noch so richtig getriggert hat, war so ein bisschen, einmal der Moment, wie du sagst, auf einmal ist eine der Türen auf. Und das war halt die ganze Zeit nicht. Das hat erstmal so, war so der erste Schockmoment. Und dann, du hast so eine Lichtquelle, oben ist so ein Fernseher an der Wand angebracht und der flackert auch noch so.
Ja.
Und dann guck dich so rein und dann sehe ich nur dieses Flackern und dann ist da so ein Handtuch und ich habe nur Blut gesehen auf dem Handtuch. Ich habe diese schwarze Kugel nicht wirklich gesehen, aber meine Assoziation war, es gibt einer dieser Bewohner, der spricht davon, also wie, wir haben das ja schon gesagt, so am Anfang, man verteilt die Drogen und man hat so den Eindruck im ersten Akt, ja, aber man könnte ja auch was Gutes damit tun, ne? Irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen so, ne? Weil ja, die sagen zwar so, dass du mir das hier vorbeibringst, aber manchmal habe ich so, ich hatte da den Eindruck, so ich helfe den Leuten. Die sind eh alle leben da in ihrem tristen Dasein und das hilft denen. Und das kippt aber immer mehr. Und ich meine, mich erinnern zu können, im zweiten Akt gab es dann einen dieser Bewohner und der erzählte, er hätte so ganz schlimme Albträume. Und in diesen Träumen würde er so schwarze Wunden haben. Und er hätte das Gefühl, als würde er sich so in so eine schwarze Substanz materialisieren. Also er spricht da von einem Traum. Und das war bei mir so dann so die Assoziation, so, weil, wie du sagtest, man geht dann in diesen Raum rein und da ist dann, du nennst es eine Soundbox, aber bei mir war es so, und da können wir ja später noch mal reden, ich habe das eher so verstanden, dass das ist diese schwarze Materie. Das ist diese Geschichte, die dieser Bewohner beim vorherigen Besuch auch angesprochen hat. Er hätte diese schlimmen Albträume und so weiter. Mhm. Und er hat sich jetzt verwandelt. Für mich war das eigentlich eher so, das sind die Seelen von denen, die da gelebt haben, so, ne, so ein bisschen so. Aber da können wir ja später nochmal drüber sprechen. Aber das war meine erste Assoziation, war so dieser eine Typ, der von seinem Traum berichtete, wo er dann halt mit schwarzen Wunden und sich so dematerialisiert in irgendeine schwarze Substanz. Und das war so direkt mein erster Gedanke an das Ganze, ja.
Ausspannend. Also ich fand das echt, ich habe dann auch überlegt, sind jetzt andere Leute, wenn wir weg waren, aus ihren Zimmern raus und haben irgendwie diese Frau angegriffen? Also dieses Kopfkino, was da anging, das fand ich hochinteressant. Und der Mann, der da raucht, mit dem kann man schon wieder nicht interagieren, ne? Der reagiert schon wieder nicht auf einem. Man kann erst im letzten Kapitel, auf das wir jetzt quasi zugehen, kann man tatsächlich mit ihm interagieren. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Man nimmt diese Soundbox mit. Übrigens, ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum wir die mitgenommen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, dazu kommen wir gleich am Ende vielleicht. Also wir nehmen die mit, wir können uns auch gar nicht anders entscheiden, man muss sie mitnehmen. Dann sitzt man wieder in einem Zimmerchen, die Soundbox liegt bei einem auf dem Tisch, von der geht auch so ein komisches Wabern aus. Man überspielt wieder Kassetten, ab zurück mit dem Motorrad zum Hotel oder wo auch immer. Und jetzt ist man wieder im Hotel. So, und jetzt kommt quasi das Finale, der große Abfuck. Aus allen Türen, was ich schon zum Beispiel nicht verstehe, aus allen Türen, nicht nur die, die wir beliefert haben die ganze Zeit, es waren immer dieselben Nummern, sondern aus allen Türen sind jetzt Arme gesteckt durch die Zimmer hinaus in den Gang, durch die Klappe, und alle halten ihre schwarze Soundbox in der Hand wie eine Opfergabe. Und wir können mit niemanden von ihnen interagieren. Und ich frage mich, Nils, what the fuck?
Ja, das habe ich auch gefragt. Also ich habe da jetzt auch keine Erklärung für gehabt, so, ne? Was mir noch eingefallen ist, denn sie haben ja auch immer mehr davon berichtet, dass sie ihre Erinnerungen verlieren, ne? Der eine erzählt dann noch, einer der Bewohner erzählt so, ja, früher gab es Beerdigungen und da hat man ist man hingegangen und da lief dann auch Musik oder irgendwie sowas. Also die verlieren auch ihre Erinnerungen, und das würde nochmal meine These meines Erachtens, diese Seelenthematik, die ich da drin hatte, vielleicht auch nochmal unterstreichen. Aber ja, ich bin auch rumgerannt und ich musste auch ehrlich sagen, bei mir waren die Helligkeit am Monitor war so eingestellt, dass ich diese Hände erstmal nicht gesehen habe. Ich habe erst gedacht, so, die schweben da davor, ne? Aber ich habe dann nochmal, das sind ja echt die Hände, die da so rausgucken. Das fand ich dann wiederum recht creepy auch so. Und dann, man geht ja dann, und dieser, was man noch dazu sagen muss, im vierten Akt, also der letzte Akt, wo man dieses Hotel oder was auch immer, diesen Hausflur besucht, die Lichtquellen sind extrem am Flackern. Also manchmal ist das Licht nicht ganz weg, aber es ist so zwischen schummrig und grell flackert es die ganze Zeit hin und her. Das ist alles noch dreckiger, und du hast dann diesen, wenn man den Korridor runterschaut, überall so eine Hand, die aus diesen Türen rauskommt mit diesen schwarzen Klumpen, wie auch immer. Und dann geht man ja um die Ecke und sieht auf einmal, dass am Ende des Korridors ist eine Tür auf. Und das war auch wieder so ein Moment so, oh, zweites Mal die Tür auf, und wer steht denn davor? Das ist wieder der Mann, der raucht. Und er steht genau da, wo er sonst auch immer steht.
Ja, großer Twist. Man sieht schon, die Tür, die aufgeht, die führt in den Aufnahmeraum, wo wir die ganze Zeit unsere Kassetten überspielt haben.
Genau, wo ich mir dann auch gedacht habe,
das finde ich krass.
Hä, haben wir dieses Gebäude eigentlich jemals verlassen? Weil, also rein chronologisch von dem, was in den Akten immer abläuft, nämlich Motorrad, also Aufnahme der Kassetten, Motorradfahrt, Hotel. Mhm. Und mein erster Gedanke, wenn der Aufnahmeraum hier ist, wo sind wir denn dann hingefahren, wenn wir mit dem Motorrad unterwegs waren? Exakt. Oder haben wir das überhaupt verlassen, das Gebäude? Ne? Also das hat dann eher so ein Mindfuck ausgelöst. Ich so, hä, was ist denn jetzt so? Ne? Und man bewegt sich dann auf diesen Korridor zu, und dann kommt der eine Satz, ich nenne ihn mal den Raucher. Was sagt er dann nochmal? Hast du es endlich geschafft oder hast du es jetzt?
Ja, du hast es echt geschafft, oder? Sowas. Also fast schon, also belächelnd oder, genau. Oder so klingt das, ja.
Genau, genau. Und dann bewegt man sich auf diesen Raum zu, am Ende des Korridors, wo die Tür auf ist. Und was ist? Also ich habe das wie so einen Schlund mitten in diesem Raum. Also da geht's dann runter quasi. Da drunter sind dann die anderen Etagen. Man kann da nicht wirklich reinschauen so. Und über diesem Schlund schwebt ein großes schwarzes Etwas. Du würdest es jetzt als eine große Soundbox bezeichnen. Okay.
Ja. Eine große Mutter-Vater-Soundbox, was auch immer. Also ich bin mir nicht sicher. Und überall führen so Kabel vorbei. Und dann, wenn man diese Tür da geöffnet hat, die ist, wie gesagt, am Kopfende von dem Aufnahmeraum. Das ist da, wo quasi die ganze Zeit unser Aufnahmekabel hingeführt hat. Mhm. Wenn wir diesen Raum betreten, dann kommen 5 Soundboxen. Ich nehme mal an, das sind die Soundboxen der Zimmer, die wir die ganze Zeit beliefert haben, weil das sind auch 5. Die kommen auf diese große Mutterbox jetzt zugeschwebt. Und dann fliegen alle hinunter in eine endlos scheinende Versenkung. Und das wirkte auf mich so cyberpunkig. Ich hatte das Gefühl, wir sind hier wirklich in so einer Endzeit-Welt irgendwie. Aber jetzt, also das war ja noch irgendwie alles klar. Ich verstehe es nicht so richtig.
Also auch nicht alles klar, aber ja.
Ja, ich akzeptiere es. Und dann kommt ein Schnitt, ja, genau. Ein Schnitt. Man befindet sich plötzlich auf der Straße, auf der man vorher immer nur am Motorrad gefahren ist. Und es erhebt sich plötzlich im Hintergrund, man guckt in diese Stadt hinein, ein gigantisches Monster. Ich musste an Godzilla denken, man sieht nur die Silhouetten und auf dem Kopf scheint irgendwas Biologisches noch zu wachsen, so eine Art Baum oder so. Und dieses...
Ich hatte Hörner gesehen, ehrlich
oder
gesagt.
Oder Hörner. Ja. Das Monster erhebt sich und wankt so ein bisschen rum. Und wenn man auf das Monster zuläuft, kommt der Abspann. Und dann frage ich mich nochmal, Nils, what the fuck? Was ist passiert? Was ist deine Interpretation für das, was wir hier gespielt haben?
Also erstmal auch da, ne, auf einmal sind du hast diese Straßenlaternen, an denen man normalerweise immer mit dem Motorrad vorbeifährt, die flackern jetzt auch. Mhm. Und man ist eigentlich auf der gleichen Straße unterwegs, wo man vorher mit dem Motorrad unterwegs war, nur natürlich viel langsamer auch. Und ich habe erstmal da so gestanden, habe mir so die Straße runtergeguckt und dann auch versucht, nach hinten zu gehen oder rückwärts geht nicht. Ne? Das heißt, du musst eigentlich, dir bleibt nichts anderes übrig, als nach vorne zu gehen. So. Und da hatte ich wirklich einen Gänsehautmoment, weil es ist alles sehr düster. Nur wenn man an diesen Straßenlaternen vorbeigeht, die flackern so ein bisschen und die beleuchten dann ganz kurz so diese Häuserfassaden, an denen man vorbeigeht. Und vorne ist eigentlich nur ja Dunkelheit, ist so wie so ein schwarzes Loch, auf das man sich zubewegt. So. Und dann man erkennt dann aber etwas, nämlich ein etwas, man muss sich das vorstellen, als ob sich ein hellerer Schatten vor einem dunklen Hintergrund so ein bisschen etabliert. So, ich habe dann, also das ist wirklich so wie ein Schatten, der sich aus der Dunkelheit so rauskristallisiert, auch von den Animationen, das war ganz cool gemacht, so wie er sich so bewegt, als ob er aufstehen würde. Und dann ist er dann irgendwann in voller Pracht vor allem und es ist dann genau, wie du sagst, es ist so, als ob man als Mensch eine Häuserschlucht runterguckt und dann steht da auf einmal Godzilla vor einem. So. Nur das Ganze halt angedeutet, also ein Schatten, der aus der Dunkelheit sich so ein bisschen rausschält, ohne wirklich mal zu erkennen, was ist das eigentlich für ein Wesen so, ne? Und meine erste Assoziation war, das ist der Teufel, weil ich genau diese 2 Hörner da halt auch gesehen habe, so, ne? Ich habe aber auch gesehen, du hast auch in deinen, natürlich, man ist dann schnell da auch verleitet zu direkt von kosmischem Horror. Und den Ansatz fand ich auch wiederum interessant, so, ne? Das könnte auch eine moderne Lovecraft-Geschichte irgendwo sein, fand ich so, ne? Und aber meine erste Assoziation war, okay, das ist der Teufel und der sammelt gerade die letzten Seelen noch ein, die in dieser menschenleeren Stadt eigentlich noch existieren. Das war so mein erster Gedanke. Ich will jetzt das gar nicht als Alleinstellungsmerkmal, das ist die Interpretation, das bedeutet das oder so, ne? Aber das war so mein erster Gedanke und ich fand's, da habe ich echt eine Gänsehaut bekommen, dieser Moment, wenn sich dieses Wesen da so rausschält. Und dann, wie du sagst, dann setzt die Musik ein. Das ist so ein langsamer elektronischer Sound auch. Das fand ich sehr, sehr stimmungsvoll, ja.
Ja, also du hast schon verraten. Ich hatte mir überlegt, ob das was mit kosmischem Horror zu tun haben könnte, aber so richtig klug wäre ich davon auch nicht, weil die Idee, also kosmischer Horror, da ist ja ein Motiv, dass es offenbar da draußen zum einen eine Weisheit gibt, eine Erkenntnis, die weit über das hinausgeht, was wir Menschen in unserem kleinen Gehirn verstehen können, aber zum anderen der Versuch, diese Weisheit zu erlangen, uns dann in ein so tiefes Loch stürzt, dass wir wahnsinnig werden. Und da hatte ich immer das Gefühl, das könnte sein, was hier mit den Kassetten passiert. Wir spielen hier irgendeine Weisheit auf, die von diesem Monster kommt und geben das an unsere Suchtis weiter und die drehen aber völlig durch. Aber ehrlich gesagt, das ergibt vorne und hinten nicht komplett Sinn. Deswegen stehe ich da so ein bisschen ratlos davor und nimm vor allem so diese Experience mit, aber durchdrungen habe ich es nicht.
Also ich hab's halt, ich meine, weißt du, du kennst das ja, man hat dann irgendwie eine Interpretation oder man interpretiert das so und so und dann konstruiert man natürlich rückblickend dann nochmal die Ereignisse, die einen da hingeführt haben nochmal und sagt sich dann so, ja, das ergibt ja vollkommen Sinn. Und natürlich in meinem Denken ist es, also dieser Seelenansatz, der lässt sich auch sehr gut halt unterstreichen mit diesen Gedächtnisverlusten, den die da erleben. Ne? Also der eine sagt ja, ich kann mich ja nichts mehr erinnern, aber zum Glück habe ich ja noch deine Kassetten. Ne? Also sagt ja auch nie, dass da Musik drauf ist oder irgendwie sowas. Aber und das ist dann halt so ein Moment, also dass die sich selber auch auflösen als Mensch. Und dann natürlich nochmal diese Beschreibung so hier, ja, ich habe schlimme Träume und dann löse ich mich selber auch, mein ganzer Körper löst sich auf zu so einer schwarzen, undefinierbaren Materie oder wie auch immer so. Und also, dass dieser Gedächtnisverlust und der Verlust der Erinnerung auch dieses langsame Verlieren der Seele auch mit sich bringt. So, ne? Und also ich habe mir das so ein bisschen so konstruiert, so habe ich das verstanden. Ja, aber das ist ja auch eine Stärke des Spiels, dass da jeder irgendwie das selber interpretieren kann. Ich habe so ein paar Let's Plays mir angeschaut, da waren dann Leute, weißt du, so, ja toll, dafür habe ich jetzt 3 Euro ausgegeben, ich bin nicht schlauer als vorher, was sollte das Ganze so, ne? Aber ja, muss ja nicht immer alles erklärt werden. Das finde ich eigentlich viel langweiliger.
Eben genau. Ich fand auch diese Reise da jetzt schon ganz interessant, was es mit mir gemacht hat. Wie gesagt, 20 Minuten und ein paar coole Eindrücke bekommen. Aber für mich ging ja die Reise jetzt noch ein bisschen weiter, Nils. Ich habe nämlich noch was erlebt. Davon kannst du auch, glaube ich, nichts wissen, weil ich in meinen Notizen davon nichts geschrieben habe. So, pass auf. Also, ich habe es dann nur angedeutet, aber die Reise, die sich jetzt für mich noch eröffnet hatte, die ging so. Ich habe das Spiel durchgespielt und hatte bei meinem ersten Durchspielen 2 von 3 Achievements freigeschaltet. Ja, das Spiel hat 3 Steam-Errungenschaften und 2 davon hatte ich freigeschaltet, Nils. Und diese beiden Achievements, die ich freigeschaltet hatte, hießen, ich kopp's hier gerade vor mir, Alone Together und Alone Together. Night's Link. So. Mhm. Die habe ich freigespielt. Und dann fehlte ein drittes. Und das dritte heißt, warte, ich habe es hier vor mir, Don't be a stranger, also sei kein Fremder. Und jetzt, Nils, folgende Geschichte. Ich saß dann davor und dachte mir, alles klar, die Notizen für die Podcastaufnahme stehen, habe das Spiel durchgespielt. Eigentlich bin ich bereit für unsere Unterhaltung. Aber irgendwie dachte ich mir, ich bin schon ein bisschen neugierig, was dieses dritte Achievement soll, weil es ist so ein lineares Spiel. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, irgendwas anderes zu machen, als das, was das Spiel von einem will. Wo habe ich denn irgendwas in diesem kurzen Erfahrungsding übersehen, dass mir dieses Achievement fehlt? Und eigentlich ist mir das egal mit Achievements, aber in diesem Fall war ich neugierig. Und dann habe ich mal ein bisschen Google angeworfen und festgestellt, aha, seit August 2021 gibt es eine kleine Gruppe von Hardcore Knights Link-Fans offenbar, die sich dieselbe Frage gestellt haben, wie ich auch und überlegt haben, wie kommt man denn auf dieses dritte Achievement? Dann gab es sogar Leute und die haben dann miteinander ihre Recherche quasi geteilt, auf Reddit zum Beispiel, die haben dann erzählt, wir sind dann zum Beispiel in die Assets reingegangen von dem Spiel, in den Spieldateien und haben geguckt, gibt es denn irgendwo etwas, was man noch machen könnte, triggern könnte, aber irgendwie haben sie nichts gefunden. Und dann hat der Entwickler, der sich nennt, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, NoiseMinded, ein Solo-Dev, der hat auf Twitter dann so ein paar Hinweise gestreut und versucht, so ein paar Andeutungen zu machen, wie man zu diesem dritten Achievement kommt. Und das ist alles sehr kompliziert, das führt jetzt in ein Rabbit Hole hinunter, dem müssen wir jetzt nicht nachgehen. Jedenfalls gibt es einen Hinweis, der ganz essentiell ist, um herauszufinden, wie man an dieses dritte Achievement kommt. Und ich kann dir jetzt schon verraten, Nils, die Suche hat sich gelohnt. Es stellt sich nämlich heraus, in dem Release-Trailer des Spiels von Night's Link, und das haben dann irgendwelche Fans rausgefunden, nachdem sie diese Tipps von ihm bekommen haben, im Release-Trailer im letzten Jahr gab es in diesen, ich weiß nicht, 2 Minuten ein einziges Frame, in dem blitzt auf der unteren Seite des Bildes eine Zahlenkombination auf. Und die lautet in etwa so 3-76-90-88-77-72 oder so. So in etwa sieht die aus. Und dann, vielleicht ahnst du es schon, haben es die Leute ziemlich schnell verstanden und ich auch, der Weg zum letzten dritten geheimen Don't Be a Stranger Achievement führt über diesen Code, und zwar meint der Code, im dritten Kapitel, also beim dritten Besuch im Hotel, musst du in der Reihenfolge an die Hotelzimmer klopfen, die dort in diesem Code niedergeschrieben sind. So. Und jetzt wusste ich das und bin also nochmal ins Spiel rein, habe das neu gestartet, bis zum dritten Kapitel gespielt und habe dann am dritten Tag an diesen 4, 5 Hotelzimmern geklopft. Und das letzte Hotelzimmer, an dem man klopft, das ist die Nummer 90.
Yeah.
Und jetzt steht man vor dem 90er Hotelzimmer. Und das Besondere ist, das 90er Hotelzimmer, das ist eines, das man bei den normalen Botengängen im Spiel nie besucht, sondern das ist eines von diesen Zimmern, das nicht auf dem Zettel steht. Yeah. Und dann klopfte ich als letztes an dieses Zimmertürchen und Nils, was passiert? Eine neue Stimme meldet sich. Eine Stimme, die vorher in dem Spiel noch nicht zu hören war, auch wieder roboterverzerrt, aber anders klingt. Und diese Stimme spricht auch anders mit einem, nämlich sie erzählt nicht von irgendwelchen Kassetten oder so, sondern sie sagt sinngemäß sowas wie, ach toll, schön, dass du so hartnäckig warst und wirklich dem Geheimnis auf die Spur gekommen bist. Und dann kann man ihn nochmal ansprechen und dann sagt er, ich fühle mich ein bisschen einsam und alleine und würde mich freuen um etwas Gesellschaft. Schreib mir doch eine Mail. Und dann steht da eine Mailadresse in dem Dialog und die habe ich mir abfotografiert. Und dann kann man mit der Tür auch nicht mehr interagieren, bekommt aber das Achievement. So. Das heißt, das Achievement hatte ich jetzt bekommen und jetzt war ich natürlich neugierig, was ist mit dieser E-Mail-Adresse los? Und dann habe ich der E-Mail-Adresse eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, hallo, hier, Dom Schott, ich habe das Spiel für einen Podcast gespielt und so weiter und so fort und bin über diese E-Mail-Adresse gestolpert. Und weißt du, wer mir zurückschrieb? Der Entwickler. Der Entwickler schrieb mir zurück und hat gesagt, ich bin einer von einer Handvoll von Leuten, die seit August letzten Jahres ihm über die Adresse eine Mail geschrieben haben. Und er hat gesagt, der freut sich total dolle, dass die Leute da teilweise so also fasziniert von diesem Easter Egg waren und dem diesem Achievement nachgejagt sind. Und er hat mir gesagt, er arbeitet auch schon an einem neuen Spiel, aber mehr will er noch nicht verraten. Aber er arbeitet an einer Art Fortsetzung. Und das fand ich total toll, Nils.
Mega
diese kleine Detektivsuche, weißt du, und dann ihm dann eine E-Mail zu schreiben über diese geheime E-Mail-Adresse, das fand ich toll.
Ich hätte ehrlich gesagt damit ein bisschen mehr gerechnet als nur als so ein knappes Dutzend an Leuten. Ja, das wären sicherlich, die Fanbase ist jetzt hier nicht riesig so, aber das ist ein paar hundert Mails gewesen. Weil mich hätte mal interessiert, weil du hast ja dann schon dich quasi geoutet, hast gesagt, ich bin Dom Schott und so.
Ja.
Gibt sicher auch Leute, die haben den angeschrieben und sind in der Rolle geblieben. Ne? Hier, ich bringe euch immer die Kassetten du hattest mir ja deine E-Mail-Adresse gegeben und so. Das hätte mich auch mal interessiert, ob er da auch Mails bekommen hat, die so ein bisschen sogar noch im Tonus des Spiels, ne? So irgendwie, hier, ich bin der Knights-Link und du hattest mir deine.
Ja, ich könnte ihm ja nochmal schreiben. Ich konnte eine neue E-Mail-Adresse anlegen und ihm einfach nochmal schreiben und dann aus dem Spiel heraus so tun. Aber es war schon toll. Also diese Verbindung zu haben, also war toll.
Ja, krass. Also das vor allen Dingen auch so, das auszuweiten und dann noch so, also auf die reale Ebene noch zu transportieren. Sehr, sehr cool. Ja, das hat ja die detektivische Arbeit auch nochmal was zutage gebracht. Ja.
Ja, also das hat Spaß gemacht. Das war cool und das war nochmal ein schönes Erlebnis. Aber insgesamt auch ein schönes Erlebnis, Knights Link. Wie gesagt, am Ende wahrscheinlich sitzt man ziemlich ratlos davor, aber der Weg zur Ratlosigkeit ist einer, den ich gerne gegangen bin. Das war wirklich eine schöne kurze Schauererfahrung für ein bisschen mehr als 3 €.
Genau, und es ist wie so häufig, ne, manchmal ist der Weg schöner als das eigentliche Ziel und ich brauche am Ende auch nicht alles erklärt bekommen, aber wenn, ich meine, man kann etwas einfach abrupt abbrechen und einen völlig planlos dalassen, aber die Kunst besteht eher darin, dem Zuschauer oder dem Spieler so kleine Häppchen mitzugeben, sodass er sich nämlich selber konstruieren kann im Kopf. Und das ist definitiv hier passiert. Also es ist nichts irgendwie, wo man einfach nur komplett alleine gelassen wird, sondern man wird mit diesen Dingen zurückgelassen und musste sich das selber auch ein bisschen konstruieren. Und das war dem Entwickler, glaube ich, auch sehr bewusst und das gerne mehr davon. Ich habe lieber sowas als irgendwie alles übererklärt.
Ja, also völlig fasziniert davon. Ich bin gespannt, was er als nächstes macht.
Ja.
Ich hoffe, dem geht's gut da draußen. Wie gesagt, der schrieb ja, er ist einsam und so weiter, aber wer weiß, wie viel Rollenspiel das war oder auch nicht. Ich habe ihm jedenfalls ein paar liebe Zeilen dagelassen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber Mensch, Nils, wie cool es einfach ist, ne? Was es da draußen für Spiele gibt. Das ist einfach, sind einfach immer schöne Momente, wenn man sowas entdeckt. Mag das.
Ja, definitiv. Und es sind halt auch so Sachen, dass sowas ist halt auch eher, du weißt, ich bin ja auch eher auf Konsole unterwegs.
Ja.
Das bringt mich dann, treibt mich dann auch immer wieder an den PC, wo ich denke, so, dass sowas ist halt auch, das findest du halt auch nicht im PlayStation Store oder im Microsoft Store, sondern das ist halt einfach so nischig, aber nicht, es ist nicht wert, dass man es übersieht, sondern ganz im Gegenteil. Muss man unbedingt sich anschauen, ja.
Echt toll, schön.
Ja, klare Empfehlung, muss ich sagen, ja.
Dann würde ich sagen, sind wir ja schon am Ende unserer Besprechung von Knights Link. Die große Frage bleibt natürlich, was werden diese beiden Recken namens wir als nächstes spielen? Wir wissen es noch nicht, ne? Wir sind nochmal wieder offen und auf der Suche, aber wir werden sicherlich wieder was finden.
Ja, ich habe schon ein paar coole Ideen, das können wir gleich nochmal besprechen.
Oh, da bin ich mal sehr gespannt, ja. Ansonsten danke ich dir, Nils, und ich danke den Leuten da draußen fürs Zuhören und fürs selber Spielen, hoffentlich. Schreibt gerne ins Forum von The Pod, wie euch diese Folge gefallen hat, welche Erfahrungen ihr mit Nightslink habt und natürlich nach wie vor, wenn ihr Empfehlungen an uns habt, was wir mal spielen sollen und besprechen sollen, immer gerne her damit.
So. Immer her damit, ja.
Und damit würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Servi und bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.